Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jeder hat ja schon mal von Ihnen gehört, von den Eismassen, die aus den Alpen in die Täler hervorgequollen sind und das Land für Jahrtausende in klirrender Kälte haben erstarren lassen. Weniger bekannt ist, in der letzten Zeit hat sich das Wissen über die Eiszeiten dramatisch verändert. Neue Forschungsmethoden haben überraschende Zusammenhänge im Klimagetriebe der Erde aufgedeckt. Die Wissenschaft weiß immer besser, warum unser Planet in den letzten 3 Millionen Jahren etwa 30 Mal in eisig kalten Perioden erstarrt ist. Und wie es in Zukunft mit dem Klima und den Gletschern weitergehen könnte. Noch aber sind viele Rätsel der Eiszeiten ungelöst. Thomas Häusler hat Gletscherforschern beim Knobeln über die Schulter geschaut.
Das Wissen, was wir über die Eiszeiten erworben haben in den letzten Jahren, ist fundamental für unser Verständnis, wie die Erde funktioniert. Die letzte Eiszeit ist das letzte ganz große Experiment, das die Erde selber durchgeführt hat mit dem Klima. Und es ist klar, dass wir über diese Funktionsweise dieses komplexen Systems von dieser letzten Erfahrung lernen können. Die Zukunft geht auf die andere Seite und wir können nur hoffen, dass wir das Wissen, was wir da erworben haben, auf die andere Seite auch richtig anwenden.
Schon der Anfang der Wissenschaft von den Eiszeiten begann mit einem großen Rätsel. Großen Felsbrocken, die in manchen Gegenden Europas liegen. Diese Brocken haben eine Felsbeschaffenheit, die gar nicht zur Gegend passt, in der sie liegen. Findlinge. Wie kamen sie dahin, wo sie liegen? Goethe ließ im Faust den Mephisto über jene Gelehrten spotten, die seit Jahrzehnten vergeblich versucht hatten, das Geheimnis zu lüften.
Noch starrt das Land von fremden Zentnermassen. Wer gibt Erklärung solcher Schleudermacht? Der Philosoph? Er weiß es nicht zu fassen. Da liegt der Fels, man muss ihn liegen lassen. Zu Schanden haben wir uns schon gedacht.
Die Gelehrten waren damals Leute, die im Vorland gelebt haben und die Berge eigentlich nicht wirklich kannten. Währenddem für die Leute in den Bergen war es vollkommen klar, ein Gletscher kann eben einen riesigen Stein transportieren und die Steine, die man in den Alpen auf den Gletschern sah, die waren auch in irgendwelchen Städten, zum Beispiel in Martinis, berühmter Fall, waren vorhanden und es war für die Einheimischen, war das eigentlich klar, die Gletscher waren früher viel größer.
Und sie konnten jederzeit wachsen, wie der Aletschgletscher. Er wuchs und wuchs und erschien den Menschen in der Umgebung so bedrohlich, dass die Viescher alljährlich in einer Prozession Gott anflehten, er möge den Gletscher stoppen, sein Eis schmelzen lassen. Um 1850 wurden die Fürbitten erhört. Die Gletscher erreichten einen Höchststand, von da an ging es rückwärts. Neben den Findlingen ließen sie weitere Spuren im Tal zurück, erzählt der Gletscherforscher Wilfried Haberle von der Universität Zürich. Spuren, die verraten, bis wohin die Eismassen einst gelangten, bei ihrem jüngsten Höchststand um 1850, aber auch in der letzten Eiszeit vor etwa 20.000 Jahren.
Die schönen Moränen, diese wallartigen Hügel, die die Gletscher an ihrem Rande ablagern, so wie man das im Sandkasten auch machen kann, wenn man mit der Hand durch den Sand fährt, gibt es einen Hügel und hinter dem Hügel ist eine Schleifspur, genauso hat das der Gletscher im Prinzip auch gemacht. In Zürich wäre das zum Beispiel die Waffenplatzmoräne. Wenn man da durchgeht, da sieht man sehr schön diesen grünen Hügel mitten in der Stadt.
Die Moränen und Findlinge ließen schließlich einige kluge Köpfe das Geheimnis der Gletscher erahnen. Darunter Louis Agassiz, Professor am Lyzeum Neuenburg. Er war zwar nicht der Erste, der auf den Gedanken kam, dass die Welt einst durch klirrend kalte Epochen hindurch musste. Aber er verhalf der umstrittenen These mit fleißiger Forschung zum Durchbruch. Auch wenn ihn sein berühmter Gönner Alexander von Humboldt in einem Brief ermahnte, doch lieber seine frühere Arbeit an fossilen Fischen wieder aufzunehmen.
Wenn Sie das tun, leisten Sie der Geologie einen größeren Dienst als mit diesen allgemeinen Betrachtungen, außerdem auch etwas eisigen, über die Umwälzung der primitiven Welt. Betrachtungen, die, wie Sie wohl wissen, nur jene überzeugen, die Sie ins Leben rufen.
Agassiz ließ sich nicht entmutigen. Er begann die Gletscher als einer der ersten zu erforschen. Mit Stangen, die er ins Eis trieb und deren Wanderung er verfolgte, maß er etwa, wie schnell die Eismassen Richtung Tal fließen. Sein wichtigstes Forschungsobjekt war der Unteraargletscher. Dort ließ er sich gar eine Hütte aufs Eis bauen. Doch Agassiz reiste in den ganzen Alpen herum auf der Suche nach Erkenntnissen über jene Epoche klirrender Kälte, die einst ein Leichentuch über die gesamte Natur ausbreitete, wie er einmal sagte. 1839 sehen wir Agassiz mit einer Gruppe von Gelehrten den beschwerlichen Weg von Zermatt Richtung Gornergrad hochkraxeln. Von dort oben möchten sie die Eisflüsse beobachten, die vom Dach der Schweiz, von den Gipfelbereichen des Monte Rosa und der Dufourspitze ins Tal vorstoßen.
Zu unseren Füßen liegt der Zermatt-Gletscher. Er nimmt das ganze Tal ein. Welch enorme Eismasse! Auch wenn man rechts und links schaut, überall gigantische Eismassen. Das ist zu schön.
Hinter dem Eis thront das Matterhorn. Agassiz fragt seinen Führer Josef, ob man über die Gletscher auf die italienische Seite gelangen könne. Nur anlässlich einer Pilgerfahrt könne man dies wagen, lautet die Antwort. Sonst sei der Weg über das trügerische Eis zu gefährlich. So nimmt die Gruppe den normalen Weg vom Gornergrad zurück nach Zermatt.
Station. 170
Jahre nach diesem Ausflug von Louis Agassiz ist die Reise ins Zermatter Eis etwas einfacher geworden. Die Gornergratbahn bringt Skifahrer, Touristen und heute an einem strahlenden April-Samstag auch eine Gruppe von Gletscherforschern bequem auf 3089 Meter Höhe. Mit einem hochgenauen Satellitenortungsgerät, kurz GPS, und einem Stativ streben sie gleich zum höchsten Punkt über dem Bahnhof. Wie zu Agassiz-Zeiten ist die Aussicht atemberaubend. 4000er reiht sich an 4000er. Von ihren weiten Flanken wälzen sich die Eismassen Richtung Tal. Jetzt, im Frühling, sind sie von gleißend weißem Schnee bedeckt. Nur an manchen Stellen schaut bläuliches Eis als Spalten, Schründe oder durcheinander geworfene Blöcke hervor. Die Forscher beeilen sich, denn bald wird am Himmel ein Messflugzeug auftauchen.
Das war besser, das ist im Sommer, gell?
Da geht sogar. Wahnsinn, haben wir das Stativ ja super aufgestellt.
Ja, schön.
Unglaublich. So, parat.
Wann starten Sie im Bier?
Ich habe vor der Rauchmythe, dass Sie am 8. Januar starten. Das wird halt jetzt.
Okay. Können wir jetzt das Gerät aber schon anstellen, oder?
Genau, dann läuft das schon mal. Und dann brauche ich so eine halbe Stunde plus. Wir sind jetzt mal oben auf dem Gornergrat und haben gerade die Referenzstation aufgebaut. Dies ist ein GPS-Gerät, das an Ort steht und seine eigene Position einmisst. Und dies jetzt während den nächsten 4 Stunden. Die Idee dahinter ist, dass alle Änderungen in der Position, die wir jetzt messen, ist ein Fehler im Signal. Und diesen Fehler können wir dann von der Position des Flugzeuges abziehen. Das erlaubt uns, hochgenau zu messen, wo sich das Flugzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet.
In diesem Flugzeug steckt ein Gerät, das in Pulsen einen Laserstrahl zum Boden sendet und misst, wie lange es dauert, bis er wieder oben eintrifft. Daraus lässt sich berechnen, auf welcher Höhe der Punkt liegt, der den Laserstrahl reflektiert hat. In den nächsten 4 Stunden wird der Flieger in genau vorgegebenen Bahnen über dem Findelngletscher kreuzen und den Laser x-mal die Oberfläche des Gletschers abtasten lassen. Der Findelngletscher liegt auf der Nordseite des Gornergrats. Der Gorner- oder Zermatt-Gletscher, wie ihn Louis Agassiz genannt hatte, liegt auf der südlichen Seite. Agassiz hatte hauptsächlich Augen für den Gornergletscher, weil der 3-mal mächtiger ist als der Findelngletscher.
Das ist doch gerade oben dran, oder? Ich mache jetzt mal ein Dreh nach rechts, dann komme ich es holen. Dann nach mehr nach rechts zuerst, weil wir haben ein bisschen Abstand. Gut, ja. Der Laser läuft mit 10 Startzeiten, 1470 Meter. Jawohl.
Der macht das jetzt über den gesamten Gletscher. Es gibt mehrere 100 Millionen Messpunkte. Die werden dann prozessiert am Computer und bilden ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche. Wenn wir dieses Geländemodell, nennen wir das, jetzt vergleichen mit früheren Befliegungen, eben von 2005, können wir mit einer Auflösung von wenigen Dezimetern sagen, wie sich die Oberfläche verändert hat, respektive wie viel der Gletscher jetzt an Dicke zugenommen oder verloren hat.
Erfreulich ist dieser Vergleich nicht zwischen Herbst 2005 und Herbst 2009, sagt Michael Zemp. Der Gletscherforscher von der Universität Zürich leitet die Vermessung des Findelngletschers, an der auch die Uni Freiburg beteiligt ist. Finanziert wird das Projekt vom Stromkonzern Axpo, denn es gibt in der Schweiz keine dauerhafte Bundesfinanzierung für die Gletscherbeobachtung.
Das ist eine der Problematiken, die wir in der Gletscherbeobachtung haben, dass eben für den Klimawandel gerade brauchen wir langfristige Messreihen. Und die Finanzierung dieser Messreihen ist in den meisten Fällen nicht gesichert auf lange Frist.
Die neuartige Lasermessung aus dem Flugzeug soll da helfen. So könnte ein Flugzeug zum Beispiel alle 10 Jahre die Alpen befliegen und alle Gletscher auf einen Schlag vermessen. Zwar nicht so genau, wie es Michael Zems Team jetzt beim Findelengletscher durchexerziert, aber immerhin. Das wäre einfacher als die klassische Methode, bei der die Glaziologen in Handarbeit direkt auf dem Gletscher messen, wie viel Niederschlag er in einem Jahr abbekommen hat und wie lang und dick er noch ist.
Ein Gletscher funktioniert wie ein Bankkonto. Er kennt Einnahmen, das ist vor allem bei uns der Winterschnee, der sich anhäuft, und er hat Ausgaben. Das ist die Schmelze, das Eis und der Schnee, der während dem Sommer schmilzt durch Strahlung und Temperatur. Und Ende des Haushaltsjahres, das ist bei uns so Ende September, zieht man die Bilanz. Man schaut, wie viele Einnahmen hat er gehabt, wie viele Ausgaben und wie sieht das Budget jetzt aus. Und wenn er jetzt eben mehr ausgegeben hat übers Jahr als eingenommen, also wir sprechen dann von einer negativen Massenbilanz, dann hat er effektiv Wasser verloren und an Dicke ist er geschrumpft.
Je höher am Berg ein Gletscher beginnt, desto resistenter ist er gegen die Erwärmung. Denn in hohen Lagen bleibt es auch im Sommer so kalt, dass der Schnee, der auf den Gletscher gefallen ist, liegen bleibt und sich durch das Gewicht des später darauf gefallenen Schnees langsam in Eis verwandelt. Aus diesem sogenannten Nährgebiet, das beim Findelengletscher auf 3600 Meter Höhe beginnt, fließt das Eis langsam ins Tal und bildet unten am Ende des Gletschers die Zunge. Weil sie fortwährend genährt wird vom Eis, das von oben nachfließt, kann sie auf einer Höhe existieren, wo das sonst nicht möglich wäre. Wenn es aber immer wärmer wird, dann zieht sich der Gletscher zurück.
Der Findelengletscher ist heute rund 14 Quadratkilometer groß, hat aber auch seit 1850, seit seinem letzten Hochstand, rund ein Drittel seiner Fläche eingebüßt. Im Moment ist er auch stark am Schmelzen. Seit 2005 haben wir rund 3,5 Meter durchschnittliche Dickeneindruck gehabt in diesen 4 Jahren. Die Gleichgewichtslinie, also dort, wo das Nährgebiet beginnt, liegt heute etwa bei 3200 Meter. Wir haben also noch rund 400 Höhenmeter an Reserve. Das ist besser als viele andere Gletscher in den Alpen, aber es ist auch nicht allzu viel.
Und die Zunge liegt wie hoch?
Die Zunge liegt auf 2400-500 Meter.
Und wie dick ist er an seiner dicksten Stelle?
Um die 100 Meter dick, im Durchschnitt wohl so um die 50 Meter.
Das heisst, 3,5 Meter Verlust ist viel?
Ist ein beträchtlicher Teil.
Obwohl der Findelengletscher in den kalten Gipfelregionen beginnt und zu den großen Gletschern gehört, trotzdem schrumpft auch er. Wegen seiner Größe bleibt aber länger etwas von ihm übrig, als von den kleineren und tiefer liegenden Exemplaren. Aus diesem Grund ist der Findelengletscher auch neu ins Gletschermessnetz aufgenommen worden, erzählt Michael Zemp. Dieses Messnetz reicht fast in die Zeiten des Pioniers Louis Agassiz zurück, in die 1890er Jahre.
In der Tat haben wir heute das Problem, dass einige der Gletscher, die bereits lange im Messnetz drin sind, sich auflösen, weil die letzten 25 Jahre waren so extrem warm und hatten nicht genügend Winterschnee, um das zu kompensieren, dass uns einige unserer Messinstrumente, wenn man so will, vor den Augen wegschmelzen. Es hat in den letzten 10.000 Jahren auch schon ähnlich kleine Gletscherstände gegeben. Das wissen wir von Hölzern, die wir aus den Gletschern finden, wo mal Bäume gewachsen sind. Hier in der Region Zermatt gibt es verschiedene Hinweise, dass die Gletscher eben auch schon sehr klein waren. Einerseits beim Theodulpass, das scheint ein alter Passübergang gewesen zu sein. Die Leute im Dorf sprechen auch immer wieder von Zmutt-Gletscher, der auf der anderen Seite beim Matterhorn liegt, dass da in dem Vorfeld auch schon ein Weiler oder ein Dorf gewesen war und die Leute dann weg mussten, als die Gletscher vorgestoßen sind.
Das Klima hat sich schon immer verändert. Hat die Gletscher wachsen oder schrumpfen lassen? Die dringende Frage ist nur wie und warum taumelt die Erde in eine Eiszeit hinein und dann wieder hinaus? Antworten darauf gibt es erst, seit die Forscher aus den dicken Eisschilden, die Grönland und die Antarktis bedecken, Eisproben entnehmen können. Mit langen Hohlbohrern holen sie Eisbohrkerne aus einer Tiefe von bis zu 4 Kilometern nach oben. Weil diese Eisschilde Grönlands und der Antarktis im Jahresrhythmus mit dem neuen Schnee sukzessive in die Höhe gewachsen sind, darum sind diese Eisbohrkerne wie Archive, die zum Teil 800.000 Jahre zurückreichen. Aus den einzelnen Schichten, die wie Jahresringe übereinander liegen, lässt sich die bei der Ablagerung eingeschlossene Luft herausholen. Dank raffinierter Analysen können die Forscher damit zum Beispiel sagen, wie die Temperatur vor 430.000 Jahren in der Antarktis war, erzählt der Zürcher Gletscherforscher Wilfried Haberli.
Die Eisbohrkerne haben unser Klimaverständnis der letzten Million Jahre regelrecht revolutioniert. Und sie haben nicht nur enorm viele Erkenntnisse gebracht, sie sind auch bis heute in der globalen Politik vollkommen entscheidend. Zum Beispiel die Zahl von 2 Grad, die von den Politikern avisiert wird für die Zukunft. So die Vorstellung, wenn es weniger ist, ist es gut, wenn es mehr ist, ist es schlecht. Diese 2 Grad, die kommen nach wie vor wesentlich daraus, dass die letzte Zwischeneiszeit ungefähr 2 Grad wärmer war als heute. Und man hat eigentlich daraus geschlossen, also wenn die Erde das ausgehalten hat damals, dann soll sie es auch jetzt aushalten.
Die moderne Forschung hat gezeigt, dass die Erde seit 3 Millionen Jahren abwechselnd durch warme und kalte Zeiten torkelt. Etwa 100.000 Jahre lang friert der Globus, um sich dann zwischendurch für 20.000, 30.000 Jahre aufzuwärmen. So befinden wir uns, erdgeschichtlich gesehen, lediglich in einer Zwischeneiszeit, bereit, in einigen 10.000 Jahren wieder in einer Eiszeit zu erstarren. Wie sich diese Aussicht mit der gegenwärtigen Klimaerwärmung verträgt, das sehen wir später. Fragen wir den Experten aber erst, warum es seit 3 Millionen Jahren Eiszeiten gibt auf der Erde.
Eine Grundvoraussetzung, dass sich Eiszeiten bilden können, ist ganz einfach. An einem der beiden Pole muss ein Kontinent sein. Und die Kontinente bewegen sich ja mit der Plattentektonik, sie schwimmen sozusagen auf den weicheren, tieferen Teilen der Erde. Und die Antarktis ist in der Tat in den letzten zig Millionen Jahren langsam aber sicher nach Süden gedriftet und ist seit mehreren Millionen Jahren nun in Polsituation. Sobald ein Kontinent an Polsituation ist, kann er einen Eisschild zu bilden beginnen. Also die heutige Antarktis ist ein Kontinent mit einem Eisschild.
Warum aber bildet sich dann Eis jetzt speziell, wenn ein Kontinent am Pol liegt?
Der Pol hat ein großes Strahlungsdefizit, also er ist sehr, sehr kalt, wie wir alle wissen. Und in dem Moment, wo ein Kontinent am Pol ist, kann sich eben das Eis an der Oberfläche aufbauen, wobei es einen sich selbst verstärkenden Effekt benutzt. Wenn einmal, sagen wir, der Schnee liegen geblieben ist, dann wird die Oberfläche dieses Kontinentes heller als vorher, also es ist länger weiß zum Beispiel. Das heißt, dass der Kontinent mehr Strahlung zurückschickt in die Atmosphäre, was wiederum die Oberfläche abkühlt, sodass noch mehr Schnee liegen bleibt. Und so beginnt sich mit der Zeit ein Eisschild aufzubauen. Und je höher die Oberfläche sozusagen in den Himmel hineinwächst, in die Atmosphäre, desto kälter wird sie. Was wiederum heißt, dass die Schmelze geringer wird. Also der Eisschild verstärkt seine eigene Bildung selber, bis er ein Gleichgewicht erreicht. Und dieser Eisschild, der fließt dann ins Meer, kühlt den Ozean ab. Das ganz kalte Wasser, das im Kontakt mit dem Eisschild entsteht, bei den sogenannten Schelfen, also dort, wo das Eis zu schwimmen beginnt, dieses ganz kalte Wasser sinkt zum Boden des Ozeans ab und beginnt sich weit auszubreiten, weit über den Äquator hinaus und kühlt den ganzen Ozean ab. Und auch die Atmosphäre wird natürlich beeinflusst durch diese sehr kalte Oberfläche, so dass die Erde in einen kalten Zustand gerät, wo sie dann plötzlich sensibel wird für die Schwankungen der Erdbahnelemente um die Sonne.
Also, ein Kontinent an einem der kalten Pole, kalt, weil weniger von der Sonne beschienen als der Äquator, das ist Zutat Nummer 1 für ein Eiszeitrezept. Zutat Nummer 2 ist die Abkühlung der Ozeane und damit der ganzen Welt durch diesen riesigen Eisklops am Südpol. Und Zutat Nummer 3 sind die von Wilfried Häberle zuletzt erwähnten Schwankungen der Erdbewegung. Unsere Erde bewegt sich nämlich nicht streng gleichmäßig, sondern ihre Bewegung variiert in bestimmten Rhythmen. Zum Beispiel eilt sie manchmal eher in einer Kreisbahn um die Sonne, dann eher wieder auf einer Ellipse. Und dies führt dazu, dass mehr oder weniger Sonnenwärme auf die Erde gelangt. Mit diesen 3 Zutaten ist das Eiszeitrezept aber noch lange nicht vollständig.
Das 4. ist der Aufbau von einem großen Eisschild, vor allem über Nordamerika. Und es kommt zu einer Vereisung der Ozeane, vor allem dem Atlantik. Das 5. ist dann allerdings ein Effekt, der wieder zur Umkehr führt, nämlich diese Eisschilde, die kühlen die Erdatmosphäre dermaßen ab, dass die Feuchtigkeit auch abnimmt.
Denn je kälter die Luft, desto weniger Feuchtigkeit verdunstet am Boden und desto weniger Feuchtigkeit kann die Luft aufnehmen. Das Resultat, die riesigen Eisschilde auf Antarktis, Nordamerika und Skandinavien bekommen gerade in den kältesten Perioden der Eiszeiten weniger Futter in Form von Niederschlägen. Sie werden ausgehungert. Man muss sich die Eiszeiten nicht nur klärend kalt vorstellen, sondern auch sehr trocken. Unsere Vorfahren hat das direkt betroffen. Als vor etwa 23.000 Jahren die letzte Eiszeit ihr Maximum erreichte, da lebten einige von ihnen in Europa, aber nur in wenigen geschützten Refugien. Auf dem Gebiet der Schweiz hätten sie keine Chance gehabt.
Mitteleuropa hatte nämlich eine ganz extreme klimatische Situation, eine Kältewüste. Es gab auch keinen Wald außerhalb der Vergletscherung. Und die Menschen waren tatsächlich in den Höhlen von Südfrankreich und in dieser Umgebung, wo es etwas freundlicher war als hier im Norden. Also hier im Norden waren die Lebensbedingungen extrem harsch. Es war auch eine Region mit Permafrost, also der Boden war das ganze Jahr über gefroren. Und auch sehr große Staubstürme, das führte dann zu Lössablagerungen. Das ist der Boden, auf dem vor allem der Spargel zum Beispiel wächst heute im Elsass. Also nicht nur die Vergletscherung war hier sehr ausgeprägt, sondern im gletscherfreien Bereich sehr harte Bedingungen.
Wie eine vereiste Erde wieder aus der Erstarrung findet, das ist teilweise noch rätselhaft. Es muss eine Kombination verschiedener Faktoren sein. Die Eisschilde werden durch die Trockenheit ausgehungert, wie wir vorher gesehen haben. Der Erdbewegungsrhythmus sorgt wieder für mehr Sonnenenergie. Und dann kommen verschiedene Rückkopplungseffekte in Gang, die die Erde wieder Richtung Wärme drängen. Zum Beispiel kommen da auch die Treibhausgase ins Spiel, die aus teilweise ungeklärten Gründen bei steigenden Temperaturen ebenfalls ansteigen und für eine weitere Erwärmung sorgen. Ein komplexes System also, das die Forscher immer wieder überrascht. Zum Beispiel damit, dass die Natur manchmal viel schneller und heftiger reagiert, als wissenschaftliche Simulationen und Computermodelle es berechnen. Das gilt für die Eiszeiten, aber es scheint auch heute der Fall zu sein, wo wir Menschen das Klimarezept durcheinander bringen.
Ich selber habe auch in den 90er Jahren die ersten Hochrechnungen gemacht für die Alpengletscher. Aber ich kann heute mein eigenes Modell anschauen und ich kann sagen, dass die Entwicklung in der Wirklichkeit wesentlich schneller ist. Also die Gletscher werden bereits in wenigen Jahren einen Zustand erreicht haben, den wir ursprünglich vielleicht für 2030 oder so angenommen haben.
Und was sind die Gründe dafür?
Ein Grund war der enorme Temperaturanstieg in den 80er, 90er Jahren, ungefähr 1 Grad, fast ein Sprung. Und der zweite Effekt, den haben wir wirklich auch unterschätzt in den Modellen, das ist die Rückkopplung, also die Selbstverstärkung. Es gibt selbstverstärkende Effekte. Ganz extrem war das im Jahr 2003. Da ist es so trocken gewesen und der Schnee war weg, dass viel Staub auf die Gletscher geblasen wurde und das hat die Gletscheroberflächen dunkel gemacht, sodass sie heute viel mehr Sonnenstrahlung absorbieren können als vorher. Also ein einzelner Sommer hat nicht nur selber den Gletschern geschadet, sondern einen Langfristschaden gemacht.
Das ist jetzt Stalte anlegen, LVS.
Haben wir alles? Haben wir alles gedreht, wie auch schon?
Am Tag nach der Laservermessung des Findelengletschers steht klassische Glaziologenarbeit auf dem Programm. Und das heißt Anstrengung. Auf Tourenskiern läuft Michael Zemp mit 2 Helfern langsam von 3400 Meter Höhe den Findelengletscher hinunter. Immer wieder muss mit einer langen Stange die Schneedicke über dem harten Gletschereis gemessen werden.
Im Prinzip ist es eine Kontrollmessung im Feld von dem, was wir über das Flugzeug gemessen haben.
Ungnädig heiß und grell brennt die Sonne aufs trügerische Weiss, unter dem die Gefahr lauert.
Jetzt sind wir relativ nah an der Brücke da. Ich könnte von der Messung her auch noch ein bisschen in die Richtung gehen.
Ja. Ich hätte jetzt auch mehr im Bogen noch
rechts oben. Hier oben, genau, ja.
Ein bisschen ausweichen, weil da links hat es durchaus schrammt.
Gut, machen wir.
Es ist wenig Zeit und so wird auch der Reporter beim Messen eingespannt.
75. Ja. 82.
Weiter unten auf dem Gletscher packt Michael Zemp nach dem Messen der Schneetiefe eine Schaufel aus und beginnt zu graben.
Was misst man jetzt hier?
Hier graben wir jetzt einen Schacht bis auf das Eis des Gletschers runter und dann messen wir einerseits auch wieder die Schneehöhe, aber zusätzlich auch noch die Dichte des Schnees. Weil der Schnee hat verschiedene Dichten an verschiedenen Orten und damit wir die verschiedenen Tiefen vergleichen können, rechnen wir dann alles um in Wasseräquivalent. Dann können wir den Schnee mit der Eisschmelze auch direkt vergleichen.
An insgesamt 300 Messpunkten fühlen die Forscher bis am Abend dem säbelnden Gletscher den Puls. Kommt man an sein unteres Ende, da sieht man, dass die Talwände links und rechts über dutzende Meter nach oben aus grauem Geröll bestehen.
Wir haben jetzt einen wunderschönen Blick direkt auf die 1850er Moräne des Finnerlen-Gletschers. Man kann sich jetzt richtig plastisch vorstellen, wie sich einerseits der Gletscher über 2 Kilometer zurückgezogen hat und massiv auch an Dicke eingebüßt hat in den letzten 150 Jahren.
Hat man denn schon versucht zu berechnen, wie der Finnerlen-Gletscher sich weiterentwickeln wird?
Bei weiteren 3 Grad Celsius Temperaturanstieg würde noch ein kleiner Rest bestehen, aber der würde ganz, ganz anders ausschauen. Also die Teile um Rimfischhorn, da gibt es sicher noch Gletscherflecken, die gehen bis über 4000 Meter hoch, aber von der Gletscherzunge wäre dann nichts mehr zu sehen.
Die ganzen Alpen werden schätzungsweise noch einmal 80% der Gletschermasse verlieren, verglichen mit dem Stand von 1990. Die braven Vierscher sind ob dieser Aussichten so erschrocken, dass sie künftig nicht mehr für den Rückgang des Aletschgletschers beten wollen, sondern für dessen Gesundung. Wie aber sieht es jenseits des Aletsch und jenseits der Alpen im ganz Großen aus? Wird die Erde unsere Einmischung ins Rezept der Eiszeiten je vergessen?
Also vergessen wird sie es auf jeden Fall wieder. Vielleicht nicht vollständig, vielleicht werden halt gewisse Arten zum Beispiel in der Biologie wirklich nicht mehr leben, aber rein physikalisch wird sie wieder zu Eiszeitzyklen zurückkehren. Die große Frage ist heute, was ist die Zeitdimension von diesem Gedächtnis? Sind es zigtausend Jahre, sind es hunderttausende von Jahren?
Und was denken Sie da?
Die neueren Arbeiten deuten auf so bis 500.000 Jahre.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.